Willkommen zu Unruhige Zeiten, dem Podcast vom und für den Mittelstand.
Ich bin Lars Lindekogel von TTE Strategy und ich spreche alle paar Wochen mit Geschäftsführern, Entscheidungsträgern und Unternehmern von Mittelstand-Champions in Deutschland. Und die heutige Podcast-Folge möchte ich mit einer Frage an unser Publikum beginnen. Was haben der Fußballclub Borussia Dortmund, der Waschmittelkonzern Henkel und der Fotodienstleister CW gemeinsam? Wenn du die Antwort kennst, schreib uns jetzt eine Nachricht als Kommentar auf der Podcast-Plattform per E-Mail an hello@tte-strategy.com oder einfach auf LinkedIn an mich, und die Auflösung erfolgt auch im Laufe der Podcast-Episode. In der heutigen Podcast-Folge geht es um einen Mittelständler, der eigentlich schon lange keiner mehr ist, der sich aber einige interessante Eigenschaften eines typischen deutschen Mittelständlers beibehalten hat und die wir auch bei anderen Weltmarktführern sehen, mit denen ich in meinem Podcast spreche, und zwar die Eigentümerstruktur und die damit verbundenen Möglichkeiten für Durchgriff, Governance, Einflussnahme und vor allem Möglichkeiten der Strategiegestaltung. Es geht um einen Weltmarktführer mit mehr als 20 Milliarden Umsatz. Es geht um den Düsseldorfer Familienkonzern Henkel. Und Henkel ist bekannt für seine Konsumgüter wie Persil, Perwoll, Schwarzkopf und Schaumer und viele mehr, sowie für seine Klebstoffe, Dichtstoffe und Funktionsbeschichtungen. Die Henkel-Familie gehört zu den mächtigsten Unternehmerfamilien in Deutschland und nur wenig dringt von ihr an die Öffentlichkeit. Und deswegen bin ich besonders froh, heute mit Philipp Losen sprechen zu können. Philipp ist Vice President für New Business und wahrscheinlich nicht ganz unbeteiligt an dem bisher blendend laufenden Geschäftsjahr von Henkel. Hallo, lieber Philipp.
Hallo Lars, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Und eigentlich wollte ich Philipp Henkel als Persil-Hersteller ankündigen, da ich in den wirtschaftlichen Leitmedien immer vom Persil-Hersteller lese. Aber dabei wird doch der ganze Bereich der Klebstoffe und Hightech-Anwendung für Unternehmen weggelassen, oder?
Ganz genau. Das ist auch klar. Im allgemeinen Verbraucherbewusstsein ist natürlich Henkel erstmal durch die starken Marken sehr bekannt. Aber eben über die letzten Jahre und Jahrzehnte hat sich Henkel auch zum Weltmarktführer gemausert für Klebstoffe und Dichtstoffe und Oberflächenbeschichtungen, wenn man es einmal richtig sagt. Das sind unsere drei Segmente da in dem Bereich und sind da Weltmarktführer. Also ein wirklich großes Unternehmen. Inzwischen der Umsatz auch mindestens genauso groß wie im Konsumentengeschäft, aber eben nicht so bekannt in der Bevölkerung.
Okay. Ja, irre. Dann können wir heute ganz viel lernen und das regeln wir gleich auch in der nächsten Rubrik, um mehr zu erfahren.
Die Vita.
Philipp, du bist nach 7 Jahren im Management Consulting bei Boston Consulting in die Industrie gewechselt, zu Henkel nach Düsseldorf. Das Unternehmen ist in Deutschland ja vor allem für Waschmittel wie Persil oder Kosmetikprodukte wie Schwarzkopf bekannt. Du arbeitest allerdings in dem bereits angesprochenen Unternehmensbereich Adhesive Technologies, dem Klebstoffgeschäft. Kannst du uns das mal etwas näher erläutern? Was macht ihr da?
Ganz genau. Also so wie du das von zu Hause kennst, Lars, dass manchmal muss etwas repariert werden, manchmal willst du auch etwas zusammenfügen. Das gibt es natürlich in der industriellen Welt in einem großen, großen Ausmaß. Jedes Flugzeug, jedes Auto, jede Verpackung, jedes Smartphone hat Klebstoffe. Henkel bietet Klebstoffe für all diese Industriesegmente an und sind eben in diesen ganzen Segmenten auch im Prinzip einer der größten oder insgesamt gesehen der größte Anbieter auf der Welt und sind dort sehr aktiv und eben haben das über die letzten Jahre, Jahrzehnte als Geschäft auch immer weiter ausgebaut.
Okay, können wir gleich wahrscheinlich mehr jetzt zu dir persönlich als Unternehmensberater in so ein Corporate? Das fällt ja vielen nicht so leicht. Wie ist
es
bei dir?
Ja, also es war natürlich eine Umstellung, aus der Beratungswelt dann ins Corporate zu gehen. War aber mein Wunsch, dass man als Berater stehst du dann doch eben an der Seitenlinie häufig, bist für Projekte nur in einem gewissen Zeitraum dann zuständig. Die Implementierung häufig erfolgt dann durch die Unternehmen selbst. Und ich wollte eben die Seite wechseln, wollte auf die Unternehmensseite gehen und habe dann überlegt in meiner Heimatstadt Düsseldorf, was ist ein interessanter Konzern? B2B, Industriegüter, war auch bei BCG mein Fokus. Dann bin ich eben auf Henkel Klebstoffe aufmerksam geworden. Fand das sehr faszinierend, fand das sehr spannend und ja, bin inzwischen über 10 Jahre hier bei Henkel und in verschiedenen Rollen tätig und macht mir großen Spaß.
Toll. Und ich meine, jetzt bist du ja Vice President für New Business als Jurist. Also finde ich erstmal spannend. Kannst vielleicht 2, 3 Sätze dazu sagen? Und was machst du da eigentlich? Also für was für Entwicklung bist du verantwortlich?
Genau. Also ursprünglich hast du vollkommen recht. Bin ich Jurist. Habe dann im Prinzip meine Umschulung in Richtung Wirtschaft eigentlich bei BCG schon erfolgreich durchlaufen. Dort
bestanden,
werden ja, ja. bestanden, genau. Ja. Dort werden ja also nicht nur BWLer eingestellt, sondern eben gibt dieses Prinzip, dass da eben verschiedene Hintergründe auch in der Wirtschaftsberatung eben tätig sind. Und so habe ich mich da also Richtung BWLer weiterentwickelt sicherlich. Ja, und dann habe ich verschiedene Rollen auch bei Henkel durchlaufen. Habe natürlich da klassisch aus der Strategieberatung kommend eben bei Henkel auch erstmal Strategie gemacht. Dann im Bereich Innovation gearbeitet, ein Startup innerhalb von Henkel nach vorne gebracht. Und dann über viele Jahre ein größeres Geschäft geführt, eine P&L mit mehreren hundert Mitarbeitern, mehreren hundert Millionen Euro Umsatz. Und jetzt seit wenigen Monaten bin ich eben Bereichsleiter hier für das Thema New Business. Und da geht es eben darum, neue Geschäftsfelder für Henkel zu entdecken, die an unsere derzeitigen Geschäftsfelder angrenzen, wo wir eben sagen, ja, wir haben durchaus durch unser Know-how, durch unsere Technologien einen Wettbewerbsvorteil. Aber heute machen wir das Geschäft noch nicht, aber könnten uns da weiterentwickeln. Und diese Bereiche schaue ich mir gemeinsam mit meinem Team intensiv an.
Super, lass da gleich nochmal dazu sprechen, denn ich glaube, das könnte auch spannend sein für kleinere Mittelständler. Wie kann man da eigentlich gut vorgehen? Noch kurz zu dir. Du hast, soweit zumindest mein Verständnis, einen erlesenen Geschmack. Und lässt dich auch für gute Weine begeistern. Was ist da los?
Ja, genau, also erstmal der aufmerksame Hörer vielleicht, der sich mit Weinen auskennt, wird dann sagen, Losen kenne ich ja vielleicht. Es gibt also an der Mosel in dem Ort, kleinen Ort Bernkastel, ein sehr bekanntes Weingut, auch sehr stark im Export. Spezialität dort die Rieslinge. Und bin immer noch dabei rauszufinden, ob das tatsächlich jetzt auch ein verwandtschaftliches Verhältnis gibt. Es muss also mehrere Generationen zurückgeben, wenn es so ist. Leider konnte ich das noch nicht rausarbeiten. Ja, und da werde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Philipp, hat das was mit dir zu tun, weil die auch weltweit eben ihre Weine vertreiben, auch in den USA und in China. Und viele Henkel-Kollegen kommen auch und sagen, Philipp, interessant, dass du da offensichtlich ein zweites Standbein hast. Ja. Habe ich nicht, aber tatsächlich ist es so, dass ich eben auf einer Veranstaltung jetzt auch zuletzt war. Da ging es aber auch um Weine und das war hier eine ganz spannende Kombination. Und ja, ich trinke auch gerne mal sicherlich einen Schluck Wein und manchmal auch zum Spaß Dr. Losen. Ja,
genau. Ja, genau, also wenn das Weingut Losen das hört, dann sollt ihr dir mal was rüberschicken, würde ich sagen.
Genau.
Absolut. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in die nächste Rubrik.
Unruhige Zeiten.
Auch Henkel hat in den letzten Jahren sicherlich unruhige Zeiten erlebt. Stichwort Corona, Krise, Ukraine-Krieg, Konflikte im Nahen Osten. Was für Auswirkungen hat das für euer Geschäft? Wie geht ihr damit um?
Ja, also unruhige Zeiten, so heißt ja auch der Podcast. Und das ist natürlich in der Tat, die letzten Jahre waren sehr bewegt auch. Und ja, wir können mal die verschiedenen Themen reingucken. Was hatte das für Auswirkungen auf Henkel und wie sind wir damit umgegangen? Starten wir mal zunächst mal mit der Russland-Krise. Ich war auch zu dem Zeit, hatte ich selber auch Mitarbeiter in meiner Abteilung damals in Russland. Und wir waren auch zuständig für einige Segmente in dem Bereich, für den ich damals für die P&L verantwortlich war. Und wir haben uns dann entschieden, gemeinsam in Henkel nach intensiver Prüfung das Geschäft in Russland einzustellen und abzugeben. Und das war für Henkel kein einfacher Schritt, weil wir auch im prozentualen Verhältnis zum Umsatz verglichen auch mit anderen Konzernen in Deutschland doch ein relativ großes und erfolgreiches Russland-Geschäft bis dahin aufgebaut hatten. Viele Kollegen, für die wir uns dort auch verantwortlich fühlen, die jetzt auch mit der politischen Situation dort nichts zu tun hatten, sodass man sich also gar nicht einfach das gemacht hat, aus Russland rauszugehen. Aber trotzdem die aus meiner Sicht absolut richtige Entscheidung. Auch Henkel hat ein sehr starkes Wertegerüst, ein sehr starkes Verständnis, sozusagen auch, wie man mit solchen Themen umgehen soll. Und deswegen aus meiner Sicht die konsequente Entscheidung, aus Russland zu gehen. Auch Corona für uns natürlich mit allen Verwerfungen, die da am Markt stattgefunden haben, sehr intensive Zeit. Ich war damals auch weltweit für Henkel für das Geschäft mit Medizintechnik zuständig. Kann man sich vorstellen, auch unheimlicher Druck auf der Supply Chain, auch erstmal die medizinische Versorgung mit allen Produkten sicherzustellen und auch natürlich dann vom Geschäftserfolg durchaus oder vom Geschäftsverlauf her sehr, sehr interessante Zeit, die wir aber dann in Summe gut gemeistert haben. Und auch natürlich auf der persönlichen Seite für die Teams mit der Zeit im Lockdown großes Maß an Unsicherheit, sodass man auch sehr eng eben untereinander mit den Teams dort in Kontakt geblieben ist. Und ich denke, im Summe haben wir das bei Henkel auch gut dann hinbekommen, aber sicherlich eine sehr interessante und auch lehrreiche Zeit.
Ja. Ist ja auch jetzt viel los, sind ja auch grundsätzlich unruhige Zeiten, auch in jetzt ganz kürzlich. Stimmung in der deutschen Wirtschaft, da hört man ja verschiedene Sachen. Ne? Also wenn man in die Presse guckt, eher irgendwie immer negativ. Wenn man mit Einzelnen spricht, ist auch schon mal hier und da Optimismus wieder zu hören. Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, verlagerte Investitionen. Wie siehst du denn so den Wirtschaftsstandort Deutschland und was ist so grundsätzlich zu tun?
Ja, also erstmal natürlich in Deutschland sicherlich Nullwachstum in der vergangenen Zeit und dadurch großer Druck auf allen Unternehmen. Man muss auch die geopolitische Situation einfach im Auge behalten, die Abschottung der Märkte und wenn man Deutschlands Geschäftsmodell als Exportnation sich vor Augen führt und wir dann sowohl auf der chinesischen Seite als auch auf der amerikanischen Seite eine gewisse Abfortung sehen, aber auch umgekehrt. Wir dann Zölle erheben auf Produkte, die dort herkommen, dann hilft das natürlich auch unterm Strich aus meiner Sicht dem Wirtschaftsstandort Deutschland nicht. Und wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Wir müssen sehen, dass wir wettbewerbsfähig sind im internationalen Umfeld. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Ich will aber auch sagen, als Führungskraft bei Henkel, wir sind ein deutsches Unternehmen und haben die Hauptquartier Düsseldorf, sind also auch ja im DAX gelistet. Insofern sicherlich mit deutschen Wurzeln, aber eben ein internationales Unternehmen. Und ich denke, das ist auch eine der wichtigen Aspekte, dass man sagt, okay, man ist auch international gut aufgestellt. Und es ist also so, dass Henkel auch beispielsweise im amerikanischen Markt in der Region Produkte entwickelt, in der Region Produkte herstellt und in der Region auch Produkte verkauft. Wir nennen das in the region for the region. Und dadurch sind wir also auch vor Ort in den jeweiligen Regionen wettbewerbsfähig. Das Prinzip gilt auch genauso in Asien. Wir haben auch kontinuierlich in Asien in die Geschäfte investiert. Die größte Klebstofffabrik, die wir haben, steht in China. Das heißt also, wir sind auch dort investiert und bedienen dort die lokalen Märkte. Und das ist sicherlich einer auch der Erfolgsgeheimnisse auch von Henkel, dass wir eben unser Geschäft internationalisiert haben und auch die Umsätze sind eben dementsprechend sehr stark auf die verschiedenen Regionen verteilt. Aber trotzdem, Wirtschaftsstandort Deutschland bleibt eine Herausforderung auch sicherlich für uns.
Okay, das ist super spannend. Wir sprechen ja gleich noch über die Secret Sauce von Henkel. Vielleicht kommen wir dann auch nochmal dazu. Vielleicht in diesem Kontext unruhige Zeiten, sag ich mal, Internationalisierung und Lokalisierung in den verschiedenen Märkten, wie du es gerade berichtet hast. Wie wichtig ist in dem Kontext das Erschließen von neuen Geschäftsfeldern für Henkel? Was macht ihr da genau, auch gerade in deiner Rolle für New Business? Was muss ich mir da vorstellen?
Genau, also es ist natürlich so, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss man innovativ sein. Und die Lösungen, die um hohe Gewinne zu erzielen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen neue Produkte auf den Markt. Wir müssen die Anforderungen, die bei unseren Kunden bestehen, lösen. Dazu müssen wir weiter hart arbeiten an der Forschung und Entwicklung und dementsprechend gibt Henkel auch sehr viel Geld aus für
Forschung und Entwicklung. Hast du da mal ein Beispiel, was so eine Anforderung sein kann, so eine konkrete?
Ja, also jetzt ganz konkret ist es so, dass in der E-Mobilität mit der Elektrifizierung der Autos eben an Klebstoff ganz andere Herausforderungen gestellt werden. Früher war es also, reichte es beispielsweise, dass einfach verschiedene Teile zusammengehalten haben und heutzutage geht es eben Stärke um die Aussteuerung von Wärme. Eine Batterie, ein Elektromotor verursacht unheimlich hohe Wärmeabstrahlung. Das heißt, wir haben unsere Klebstoffe weiterentwickelt, sodass sie nicht nur zusammenhalten, sondern dass sie auch die Abwärme im Auto richtig steuern, dass also die Batterie und die anderen Komponenten, die sich stark erhitzen, eben entsprechend so verklebt werden, dass die Wärme auch abgeleitet werden kann. Und das erfordert unheimlich große Anstrengung, das so hinzubekommen, dass das eben auch funktioniert. Genauso die Crash-Sicherheit von Elektroautos. Auch wenn da etwas passiert, müssen die Klebstoffe im Extremfall halten. Und da sind wir sehr innovativ unterwegs.
Okay, und was heißt das dann, New Business? Ist es dann Produktinnovation oder passiert da mehr? Also geht ihr da auch in Venturing oder was macht ihr?
Genau, also erstmal grundsätzlich eben Henkel muss sehr stark innovativ sein, aber in der heutigen Welt reicht es eben nicht nur, dass wir selber ein nächst besseres Produkt entwickeln. Wenn man überlegt, wie viel Geld in die Venture-Capital-Märkte, ich sag mal, gepumpt wird, wie viel Innovation in den Startups auf der ganzen Welt herrscht, dann wollen wir natürlich auch davon profitieren. Wir sind also weit davon entfernt zu sagen, wir können alles selbst entwickeln, sondern wir wollen eben Partnerschaften eingehen, wir wollen mit interessanten neuen Technologien Erfahrungen sammeln und dafür investieren wir in Startups, dafür investieren wir in externe, in offene Innovationen und diese Investitionen werden aus meiner Abteilung heraus analysiert und auch dann getätigt. Und das ist sicherlich ein spannendes Feld und das entwickeln wir weiter und macht mir großen Spaß. Das ist eine sehr große, schöne Herausforderung.
Okay, wie da die Geheimrezepte sind, genau das will ich gleich verstehen und deswegen gucken wir jetzt hier rein.
Die Secret Sauce.
Henkel hat in diesem Jahr bereits zweimal die Prognose angehoben. Umsätze, Gewinne und Rendite steigen. Erstes Halbjahr 24, Umsatz 2,9% rauf, knapp 11 Milliarden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bereinigte operative Gewinn stieg um fast 30% auf 1,6. Was sind die Top-Wachstumstreiber, so ganz kurz?
Ja, also wir haben dieses Jahr große Auftrieb im Consumer Electronics-Bereich. Also wir haben in vielen Geräten, Smartphones, Tablets etc. viele unserer Produkte. Es also nicht nur an ein oder zwei Stellen, sondern an 20 oder 30 Stellen, wo Klebstoff in solchen Produkten verwendet wird. Davon profitieren wir, dass dort auch die Nachfrage angezogen hat. Auch das ganze Thema, ich meine, Datencenter, 5G, der Ausbau der Infrastruktur hilft uns, in den Bereichen Elektronik, Electronics zu gehen. Das hat auch in diesem Jahr noch dazu geführt, dass wir also weiter wachsen. Aber auch insgesamt verschiedene Bereiche, auch die Regionen, Emerging Markets helfen eben Henkel, da weiter zu wachsen.
Verstanden. Okay, und in diesem Kontext, dass die Rolle des New Businesses, welchen Beitrag leistet ihr da? Wie wichtig ist das?
Ja, also zum aktuellen kurzfristigen Geschäftsjahreserfolg sind in erster Linie unsere Business Units verantwortlich, die das Geschäft operativ treiben. Wir schauen eigentlich mehr in die Zukunft. Wir gucken, dass wir also auch in Zukunft wachsen können. Und dafür bringen wir eben Innovationen rein und beobachten auch die Märkte, die Entwicklung, welche Technologien sollten wir da beobachten, welche Geschäftsmodelle könnten wir auch machen. Digitalisierung unserer Geschäftsmodelle ist ein großes Thema. Heutzutage im Thema Kleben, Dichten und Beschichten können also auch Prozessparameter laufend überwacht werden, sodass man Klebstoff einsparen, effizienter auftragen kann, dass vielleicht auch weniger Ausschuss in der Produktion beim Einsatz von Klebstoffen entsteht. Und dafür gibt es viele digitale Lösungen, die wir entweder selbst entwickeln oder gemeinsam mit Partnern. Und das auch sichert unsere Wettbewerbsfähigkeit, treibt dann auch unser Wachstum nach vorne und ist sicherlich ein Bestandteil dann zum Gesamterfolg auch der Firma Henkel.
Okay, also es geht nicht nur um neue Klebstoffarten oder neue konkrete Anwendungen, sondern auch um das System drumherum. Ja? Wie kann ich da vielleicht auch sozusagen den Kunden helfen, weniger zu verbrauchen oder was auch immer. Right to Repair ist bei mir auf der Liste. Reparieren statt wegwerfen. Im Juli 2024 ist da eine EU-Richtlinie in Kraft getreten, die es Konsumenten ermöglichen soll, ihre Produkte reparieren zu lassen, anstatt sie wegzuwerfen. Und der Anreiz für eine Reparatur fehlt aktuell oft, weil sie eben zu lange dauert und dann damit zu teuer ist. Und du hast es ja jetzt schon erläutert, ein Großteil eures Geschäfts beschäftigt sich damit, dass Sachen verklebt werden, beziehungsweise Henkel liefert die notwendigen Klebstoffe an Industriekunden und die brauchen eben sehr starke Klebstoffe. Du hast jetzt von Flugzeugen und Elektronik und so gesprochen. Behindert nicht eine starke Verklebung von Produktteilen auch automatisch die Reparatur oder was ändert sich da vielleicht auch am Kleben?
Also zuerst mal muss man sagen, wenn dir zu Hause eine Tasse runterfällt, Lars, dann nimmst du einen Klebstoff und versuchst sie zu reparieren oder wenn andere Sachen zu. Insofern hilft auch erstmal der Klebstoff, muss man ja auch sagen, bei der Reparatur von Dingen. Aber worauf du anspielst, und das ist natürlich ganz wichtig, ist so, ich will mal ein bisschen ausholen. Das Thema Nachhaltigkeit ist für Henkel also ein ganz wichtiges Thema über viele Jahre. Wir haben schon vor über 20, 30 Jahren unseren ersten Nachhaltigkeitsreport rausgebracht und beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema, haben sehr aggressive Ziele, auch immerhin als Teilnehmer aus der chemischen Industrie, also auch zur Nachhaltigkeit beizutragen. Wir sind aber nicht nur eben Hersteller von Chemikalien oder von Klebstoffen, sondern wir sind also tief in der Wertschöpfungskette der unserer Kunden integriert. Oder ist es tatsächlich so, wie du sagst, Autos, nehmen wir das mal als Beispiel, müssen stark verklebt werden, Scheiben werden eingeklebt, Komponenten werden verklebt etc. Und diese Klebstoffe müssen natürlich viel aushalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn eben solche Produkte dann end of life sind und recycelt werden sollen, dann sollten sie auch wieder in ihre einzelnen Teile zerlegt werden können. Und deswegen gibt es auch richtigerweise Überlegungen aus regulatorischer Sicht, wie man es schafft, eben auch das Recht, Produkte zu reparieren. Das können Autos sein, Kühlschränke, Consumer Electronic, dass die auch wieder entklebt werden können. Und das ist tatsächlich eine technisch große Herausforderung. Also, und das ist auch richtig. Unsere Forscher und Entwickler haben sich also die letzten Jahrzehnte eher damit beschäftigt, wie man enger und fester kleben kann. Mhm. Und jetzt haben wir also große Programme, die sich damit auch beschäftigen, wie man wieder entkleben kann. Debond on Demand ist ein Stichwort, was wir dazu eben auch benutzen. Und da gibt es gute Ansätze, wie man solche Lösungen herstellen kann. Aber da ist auch noch viel zu tun. Und das ist sicherlich auch ein Wachstumsfeld, wenn die Klebstoffhersteller, die sich dann auch dort in dem Bereich gut auskennen und gute Lösungen anbieten können, werden sich auch später dann geschäftlich erfolgreich sein und aber eben auch zur Nachhaltigkeit und zur Circularity unserer Wirtschaft dann dementsprechend auch beitragen. Und da sind wir, glaube ich, denke ich, auf einem ganz guten Weg.
Ja, wie macht man das denn? Also wenn ich jetzt bei euch auf die Website schaue, habt ihr ja eine riesen Produktpalette, sag ich mal, gibt es ja alles von Schraubensicherung bis zu Baumaterialien, Autos, hast du jetzt hier erwähnt. Eure Produkte werden ja in vielen Hunderten, Tausenden verschiedenen Endprodukten verarbeitet. Also wenn ich mir jetzt Gedanken mache als Klebstoffhersteller, so stelle ich mir das zumindest vor, wie ich die Sachen auch wieder auseinanderkriege, muss ich da jetzt jede einzelne Anwendung kennen? Also muss ich da jetzt wahnsinnig investieren in die Kenntnis, in die einzelnen Produkte, in denen eure Produkte verarbeitet werden?
Ja, also es ist schon so, dass wir natürlich, wir sagen auch selber, wir sind in sehr, sehr vielen Nischen eben tätig. Es ist, wie jede Endindustrie, in die wir Klebstoff liefern, hat natürlich die eigene Dynamik. Bei einer Schraubensicherung, weil du das Beispiel jetzt angesprochen hast, also das geht darum, wenn ein vibrierendes Teil, Traktor oder auch vom Fahrrad kennt man das, da löst sich von alleine eben irgendwann die Schraube. Eines der klassischen Loctite-Produkte ist eben, einen kleinen Tropfen besonderen Klebstoffs auf die Schraube anzubringen, dann schraubst du das fest und dann kann die also nicht mehr rauswackeln. Das ist einer der ersten Anwendungen, mit der unsere Marke Loctite in den 50er, 60er Jahren berühmt geworden ist.
Guter Name Beispiel, ja auch.
Genau, Loctite. Ja. Es ist aber so, da ist es ganz einfach so, dass du mit dem Schraubenzieher, wenn du richtig Kraft investierst, also auch schon wieder die Schraube löst und diese Klebstoffverbindung entsprechend löst. Bei anderen Themen ist es aber nicht so einfach und da gibt es dann eben besondere Lösungen. Du kannst eben beispielsweise durch besonders starke Hitzeeinwirkung auf den Kleber auch eine Klebstoffverbindung wieder lösen. Und das heißt also, wir müssen uns dann tatsächlich pro Segment anschauen, welche Anforderungen gibt es da, weil in vielen Anwendungen muss ja auch der Klebstoff erstmal hitzebeständig sein. Das heißt also, es ist nicht in jede Anwendung möglich, einfach den Klebstoff auch wieder sozusagen durch Hitze zu entlösen. Es gibt unterschiedliche Verfahren, wie man das machen kann. Auch beispielsweise elektronische Spannung kann dann große Hilfe sein zur Entklebung. Und so schauen wir uns für jedes Segment eigentlich entweder auch an, wie wir dort entsprechend Lösungen finden, die unseren Kunden helfen.
Okay, das heißt, da müsst ihr auch richtig nah dran sein und die Produkte alle kennen. Das ist sicherlich nicht trivial und viel Arbeit, was wahrscheinlich auch nicht trivial ist. Und jetzt wird es aus meiner Sicht spannend. Dein Thema, New Business. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, ihr guckt euch auch digitale Lösungen an, in Produktinnovation ist sehr wichtig. Was macht ihr da genau? Also wie geht ihr da vor, neue Ideen zu finden? Nach welchen Kriterien? Wann sagt ihr Go, No Go? Wie läuft das ab?
Erstmal ist es natürlich wichtig, dass wir genau verstehen, was passiert in den Märkten, welche Startups, welche neuen Technologien kommen auf den Markt. Das heißt, wir sind an verschiedenen Venture Capital Funds beteiligt, haben mit denen eine Vereinbarung darüber, dass wir deren Dealflow ansehen können und investieren also dementsprechend dann auch zum Teil direkt in Startups und gleichzeitig nicht nur die Investition, sondern auch vor allem die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Startups ist wichtig.
Auf wie viele Deals schaust du da so pro Monat?
Oh, wir haben mehrere, ich sag mal ein Dutzend Deals sicherlich pro Monat, die durch unser Team läuft und genau analysiert wird, aber die Flut an Startups und an Investitionen ist sicherlich höher. Also ich glaube, der Dealflow, den wir insgesamt uns anschauen, sind mehrere tausend Startups pro Jahr. Okay, und dann haben wir eben einen entsprechenden Funnel, den wir dann bearbeiten und die Sachen, die für uns dann besonders interessant sind, schauen wir uns dann genauer an und schauen eben, ist das eine gute Partnerschaft, ist das eine gute Investition gegebenenfalls eben in das entsprechende Startup. Ich bin mit meinem Team auch für M&A zuständig, also auch für die vollständige Übernahme von Firmen, können Startups sein, können aber auch größere Firmen sein. Henkel ist ja auch gewachsen in den letzten Dekaden eben sehr stark eben über Unternehmensübernahmen und auch hier ist eben meine Abteilung für Übernahmen in angrenzenden Märkten eben verantwortlich. Auch da schauen wir uns relativ viele Transaktionen pro Monat an.
Und Philipp, was läuft da gut und was läuft vielleicht nicht so gut? Hast du da so ein paar Geheimtipps für andere?
Ja, sicherlich ist die Zusammenarbeit zwischen großen und kleinen Unternehmen also immer sehr herausfordernd, weil ein Startup hat andere Zeitachsen, in denen sie denkt, viel kürzere Entscheidungswege aus Henkel. Also was häufig eine große Herausforderung ist, ist die Entscheidungszeiträume, die Entscheidungsdynamiken in kleinen Startups und in großen Firmen wie Henkel übereinander zu bringen. Und da ist eigentlich mein Tipp aus meiner eigenen Erfahrung auch, ist eben zu sagen, transparente Kommunikation und Erwartungsmanagement. Das ist eigentlich das A und O, dass man auch sagt, okay, man kann natürlich bestimmte Sachen in Henkel auch beschleunigen und definitiv auch in der Zusammenarbeit schneller machen, aber man muss eben auch von vornherein den Geschäftspartnern, den Kollegen in den Startups klar machen, dass wir eben auf mit anderen Geschwindigkeiten arbeiten, dass wir uns Sachen vielleicht noch mal länger anschauen, bevor wir dann Entscheidungen treffen und dass man darüber spricht, dass man da sehr transparent ist, das ist, glaube ich, das A und O. Das fällt immer in so einer Anbahnungsphase auch schwer, weil man ist ja, wenn man mit einem Startup spricht, das Startup ist excited, dass eine Firma wie Henkel sich meldet und wir wollen das machen. Wir sind auch excited über die Technologie und dann soll immer alles möglichst schnell gehen, aber die Realität ist eben dann doch, dass wir uns Sachen genau anschauen, dass wir auch klare Entscheidungsprozesse hier haben und das übereinander zu legen, ist sicherlich eins der größeren Herausforderungen.
Ja, also das hört sich für mich schon nach recht viel an und auch trotzdem nach recht ambitioniert und schnell. Hat das vielleicht auch was mit eurer Eigentümerstruktur zu tun? Ihr seid ja an der Börse gelistet, habt Zugriff auf Kapital, was notwendig ist, auch um dann solches neues Geschäft zu generieren. Dennoch verbleiben ja nach meinem Verständnis wichtige Entscheidungen bei den Inhabern, also auch der Unternehmerfamilie. Viele Mittelständler, mit denen ich spreche, berichten mir, wie sehr sie davon profitieren, dass sie eben nicht aktionärsgetrieben sind. Und gleichzeitig würden sie sich aber auch einen engeren oder einfacheren Zugang zu Kapital wünschen. Ich habe das Gefühl, dass so die Eigentümerstruktur von Henkel da die besten Teile beider Welten miteinander verbindet. Ist das so?
Genau, also vielleicht zur Erklärung auch für die Hörer. Henkel, das kann man in der Presse lesen, Henkel-Familie ist eben überwiegendermaßen an den Stammaktien, also an den stimmberechtigten Aktien eben beteiligt, über 60%. Und setzt aber schon seit vielen Jahren, ich glaube inzwischen Jahrzehnten, auf familienfremde Manager. Unser CEO Carsten Knobel eben natürlich nicht Teil der Henkel-Familie, sondern externer Manager. Und unsere besondere Tour ermöglicht eben einerseits mit einem langfristigen Ankeraktionär. Die Henkel-Familie hat sich also entschieden, über viele Jahre über einen Aktienbindungsvertrag gemeinsam abzustimmen und langfristig auch die Strategie des Unternehmens zu prägen. Gleichzeitig sind wir aber seit den 80er Jahren eben börsennotiert. Und da schaut uns also auch der Kapitalmarkt regelmäßig auf die Finger, sagt auch, okay, seid ihr wettbewerbsfähig? Wie sind eure Kennzahlen? Passt das? Und aus meiner Sicht ist es vereint, dass eben auch so, sagen wir mal, beide Welten, die man sicherlich auch gegenüberstellen kann. Einmal eine rein inhabergeführte Familiengesellschaft, wo vielleicht auch Familie selber im Management ist und eben eine Stichkapital- oder börsennotierte Firma. Die Struktur von Henkel ermöglicht eigentlich, finde ich, eine gute Kombination. Einmal eben langfristige Strategie, aber eben auch Finanzierungsmöglichkeiten und auch, sagen wir mal, laufendes Feedback von Analysten, was unsere Strategie, was unsere Aufstellung geht. Und ich glaube, das trägt auch sicherlich viel zum langfristigen Erfolg von Henkel bei, aus meiner Einschätzung.
Hört sich nach einer guten Zutat für das Geheimrezept Henkel an. Vielen Dank.
Der menschliche Moment.
Ihr nennt euch Henkelaner. Was macht so ein Henkelaner aus?
Ja, also genau, das ist sicherlich so, dass auch aufgrund des Familienkonzerns, der ist ja auch über viele Jahrzehnte eben so gewachsen, sich ein starkes Zugehörigkeitsgefühl eben auch entwickelt und für viele Mitarbeiter von Henkel, also Henkelaner, sicherlich eine hohe Zugehörigkeit zum Unternehmen Henkel also besteht. Zeichnet auf jeden Fall Teamgeist und Kollegialität, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es gibt ein ungeheures auch gegenseitiges Helfen. Man hilft sich gegeneinander, man ist nett zueinander und man versucht gemeinsam teamorientiert was zu erreichen. Henkel steht heute sicherlich auch für Innovation und auch Qualität. Also natürlich kann man auch sagen, unsere Firma als Henkelaner ist man also für hochwertige Lösungen, steht man da ein, um das Richtige zu tun und nicht schnell und billig, sondern wirklich hochwertige und innovative Lösungen zu finden. Als Henkelaner ist man inzwischen sehr international, wie ich eben schon erklärt habe. Also Henkel ist ein sehr internationales Konzern, der zwar deutsche Wurzeln hat, aber darüber hinaus in der ganzen Welt aktiv ist mit vielen Werken. Und da kann man eben auch international sich weiterentwickeln und auch seine Karriere als Henkelaner kann man also sehr in viele Unternehmensbereiche sehr gut weiterentwickeln und all das, inklusive auch der eben schon großen Verbundenheit zur Nachhaltigkeit, zeichnet aus meiner Sicht ein Henkelaner aus.
Jetzt muss ich mal ehrlich sein, Philipp, ich finde so ein Henkelaner, das hört sich so ein bisschen traditionell an. Du hast jetzt eben davon berichtet, dass auch eure Geschwindigkeit gegenüber den Startups, mit denen ihr sprecht, da manchmal schon ein bisschen langsamer ist. Wie kriegst du das denn hin, dass jetzt, wenn ihr Themen voranbringen wollt, dass Change passiert, dass da Speed reinkommt? Was ist da so dein persönlicher, menschlicher Ansatz dazu?
Ja, also ich glaube, die Teams auch mitzunehmen und natürlich auch eine gewisse Ungeduld. Ich meine, ich würde mich selber immer noch als jüngerer Manager hier von Henkel bezeichnen, eine gewisse Ungeduld, auch einen gewissen Drive, Sachen voranzutreiben, den braucht man eben. Das hängt auch, das kann ja auch jeder beeinflussen. Ich meine, auf meinem Level jetzt habe ich eben auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, auch zu sagen, wir wollen Sachen schnell machen, wir wollen Sachen gut machen. Aber es ist eben auch so, und das respektiere ich auch, dass in der Firma wie Henkel mich auch bemüht, halt richtige Entscheidungen zu treffen und sich auch die Zeit zu nehmen. Und da einfach auch streiten wir auch innerhalb von Henkel immer wieder um die richtige Lösung. Und dann dauert das vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber ich denke, der langfristige Unternehmenserfolg von Henkel gibt auch eben recht, dass man sich die Zeit, um eine gute Entscheidung zu treffen, auch nehmen soll. Und da profitiere ich eben auch von der Einschätzung erfahrener Kollegen hier sicherlich.
Ja, und wenn du jetzt, du hast ja gesagt, M&A ist bei dir auf dem Tisch, wenn ihr Akquisitionen macht, das bringt natürlich auch Wachstum und Innovation mit ins Unternehmen rein. Müssen das dann so Henkelaner sein in den akquirierten Unternehmen oder macht ihr die zu zu Henkelanern? Wie ist das?
Also wie gesagt, Henkel über die Jahrzehnte immer wieder durch Zukäufe gewachsen. Das heißt, das ist tatsächlich so, wenn man heute in einem größeren Teammeeting mal fragt, wie lange seid ihr schon bei Henkel, dann durchaus, also keine Seltenheit, dass viele Leute sagen, 20, 30 Jahre sind wir bei Henkel. Und wenn man aber genauer nachfragt, ist es eigentlich bei vielen Kollegen so, dass sie dann im Laufe der Zeit über Akquisitionen auch zu Henkel gekommen sind. Also das ist schon ein spannendes Phänomen aus amerikanischen Übernahmen. Viele Übernahmen hat Henkel in den 90er und 2000er Jahren in den USA getätigt. Das heißt, viele Kollegen sagen, ja, ich bin seit 30 Jahren bei Henkel. Aber was sie eigentlich sagen, ist, dass sie im Laufe der Zeit eben zu Henkel gekommen sind und damit auch zu Henkelanern geworden sind. Das ist natürlich, wie bei jeder Post-Merger-Integration, wie man es ja technisch nennt, sozusagen immer wieder eine Herausforderung, auch die kulturelle sozusagen Übergang für Kollegen, die dann zu Henkel kommen, zu ermöglichen. Aber ich denke, dass das in unserer Kultur gut möglich ist, dass man sich dann hier auf die Werte, auf die Eigenschaften eines Henkelaners, die ich eben erklärt habe, auch gut einlassen kann. Und deswegen klappt das auch gut. Und man sieht das also über die Zeit, sind auch viele Leute, die so zu Henkel gekommen sind, zu echten Henkelanern geworden.
Verstanden. Philipp, ich habe 3 Jungs zu Hause. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du eine Schippe draufgelegt und 4 Töchter zu Hause. Also bist du auch Widerstände gewohnt. Wie gehst du in der Firma mit Widerständen um?
Zu Hause sicherlich. Die Mädels haben ihre eigenen Kopf, ist auch gut so. Das heißt, da wird auch sicherlich hart verhandelt an der einen oder anderen Stelle, gerade wo es jetzt in die Pubertät geht. Aber auch heute Morgen, ob der grüne oder der rote Pullover angezogen wird, immer wieder. Jede Eltern kennen das. Widerstände. Ich denke, es gibt wirklich viele Parallelen zwischen Erziehung von Kindern und auch immer die Frage, wie viel Kontrolle, wie viel Selbstverantwortung überlässt man einem Kind. Genauso als Leiter einer Abteilung im Unternehmen gibt es Widerstände, gibt es unterschiedliche Meinungen, gibt es Auseinandersetzungen. Und ich habe es immer so erlebt, jetzt sowohl in meinem vorigen Arbeitgeber bei BCG als jetzt auch bei Henkel, dass es eben hilft, offen über die Sachen zu sprechen. Es ist, glaube ich, als Führungskraft besonders wichtig, dass man den Leuten Sicherheit gibt, dass sie ihre Meinung äußern können, dass das nicht unmittelbar, nur weil man jetzt eine andere Meinung wie der Vorgesetzte hat, offen artikuliert, wofür stehe ich, was halte ich für richtig, wie möchte ich bestimmte Sachen angehen. Und wenn man das dann ausdiskutiert, dann, glaube ich, kommt man auch zu den richtigen Lösungen. Und deswegen ist es einer meiner Kernüberzeugungen, dass man eben, ja, ich nenne das psychologische Sicherheit oder psychological safety, sagt man eben auch, dass man die herstellt in den Meetings und dann für die sachlich richtige Sache eben streitet. Und das hat sich in meiner Laufbahn eigentlich immer wieder als das richtige Modell herausgestellt. Und dann kommt man am Ende auch mit Widerständen klar. Und man gibt dann sicherlich auch mal dem richtigen Aspekt, der dann von der anderen Seite kommt, dann auch nach und im Sinne des Wohls des Unternehmens, genau.
Ja, das heißt, viel mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen auch. Du hast uns viel berichtet, was alles so auf deiner Agenda ist. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das bei dir wirklich stimmt.
Oder bei die Fische.
Philipp, jetzt kommt der Moment der Wahrheit und wir gucken zusammen in deinen Terminkalender in der nächsten Woche. Gucken wir mal, was du da wirklich umsetzt, was passiert, was sind die Worthülsen und wo sind die Taten? Erzähl uns doch mal von deinen Top-Terminen nächste Woche.
Ja, also Lars, ich muss dich enttäuschen. Nächste Woche bin ich im Urlaub. Ich fahre mit der Familie in den Schwarzwald und sind also unterwegs. Das heißt, es ist so, ich ruhe mich aus und ich gucke nicht in mein Handy und bemühe mich eben abzuschalten von der Arbeit und lasse mein Team machen. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Überlegung als Chef, mal einmal mehr loszulassen als einmal zu weniger und das Team auch zu empowern und einfach machen zu lassen. Und da komme ich wieder, bin gespannt, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben. Und ich glaube, das ist sicherlich eine gute Herangehensweise für mich selbst, aber auch fürs Team, da einen Gang runterzuschalten. Und das genau das werde ich nächste Woche tun.
Ein guter Tipp von Philipp Losen. Bevor ich dich entlasse, kannst du uns bitte die Frage auflösen, was haben der Fußballclub Borussia Dortmund, ihr als Henkel und der Fotodienstleister CW von meiner Frage am Anfang gemeinsam?
Lars, ich hoffe, viele Leute haben die richtige Antwort eingeschickt. Es ist tatsächlich so, die Unternehmensorganisation ASKG AA auf Aktien, also ist die Rechtsform, die in allen drei Unternehmen, wenn ich das richtig überblicke, hier gewählt worden ist. Und Glückwunsch an alle, die es richtig gesagt haben.
Klasse, vielen Dank, Philipp. Es war wirklich toll, mit dir über die alten und vor allem neuen Geschäftsfelder von Henkel zu sprechen und wie du diese mit deinem Team entwickelst. Ich denke, hier sind ein paar sehr spannende Einblicke und Erfahrungen dabei gewesen, die auch für andere interessant sind. Und ich persönlich war beeindruckt, wie viele neue Business Opportunities ihr euch da anguckt und was das auch für ein Work ist und wie ihr damit umgeht und da sehr strukturiert Entscheidungen trefft. Ich wünsche dir und Henkel ein weiterhin so erfolgreiches Geschäftsjahr und nächstes natürlich auch und würde mich freuen, wenn wir vielleicht im nächsten Jahr nochmal sprechen und ein Update vom Henkel New Business bekommen. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Lars.
An die unruhige Zeiten. Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und abonniert den Podcast, um keine neue Episode zu verpassen. Schreibt uns, was euch gefallen hat und was nicht an hello@tte-strategy.com. Der unruhige Zeiten-Podcast ist ein Format der TTE Strategy GmbH, der mehrfach mit dem Hidden Champions Award ausgezeichneten Strategie- und Transformationsberatung. Und wenn ihr Ruhe und Routine in euren unruhigen Alltag bringen wollt, hört wieder rein bei Unruhige Zeiten.